So, wir haben eine Haftarah zu Parashat Metzora. Immer wenn wir Tasri und Metzora haben, beginnt die Haftarah von Metzora. Wovon handelt denn diese Haftarah und wo finde ich denn die? Ich mache mal eine Quizfrage. Wovon handelt die Haftarah zu Parashat Metzora und wo finde ich die? Wer hilft mir? Wir sind in Sefer Melachim. Okay. Und die Haftarah setzt ein in Melachim Bet im 7. Kapitel beim 3. Vers. Allerdings sind wir da mitten in einer Geschichte. Und es ist nicht schlecht, wenn man ein bisschen den Zusammenhang rundherum hat, wovon das eigentlich vorher handelt. Aber schauen wir uns einmal die Geschichte so oberflächlich an. Und dann möchte ich ein bisschen versuchen, dass wir uns überlegen, welche Bilder wir in diesem Text eigentlich finden, die uns ein bisschen tiefer sagen, worum es wirklich geht. Die Geschichte geht so, wir sind mitten in der Königszeit, wir sind in der Zeit des Propheten Elisha, das ist übrigens relevant, obwohl das in der Haftarah kaum erkannt werden kann, aber rundherum sehen wir im Text, wir sind in der Zeit des Propheten Elisha. Und wir haben die Situation, dass einen Krieg gegen gegen Israel führt und das gar nicht gut ausschaut, sondern es gibt eine Belagerung von Schomron und es bricht eine Hungersnot aus, vielleicht im Zuge der Belagerung oder vielleicht ist überhaupt ein Jahr mit einer schlechten Ernte, es gibt eine Hungersnot. Und der Zusammenhang ist ein bisschen, dass vorher eine Geschichte war, wo der Prophet Elisha geholfen hat gegen die Raubzüge der Aramäer. Das ist vorher im 6. Kapitel von Melachim Bet, wo erzählt wird, dass Aram irgendwann draufkommt, dass die Israeliten immer wissen, wo sich die aramäischen Gruppen gerade verstecken, um irgendwas zu überfallen. Und der wittert schon, der aramäische König, das Feldherr, dass in seinen Reihen Verräter sein müssen. Die Israeliten wissen immer wo sie sind. Und dann wird ihm gesagt, nein, wir haben überhaupt keine Verräter in unseren Reihen, aber die Israeliten, die haben diesen Propheten Elisha. Und der Prophet Elisha, der kriegt immer alles mit, der weiß alles, der weiß sogar, ich zitiere das wörtlich, was du in deinem Schlafzimmer besprichst, sogar das weiß er. Und der ist derjenige, der es ihnen verratet. Und die Aramäer versuchen jetzt, den Elisha gefangen zu nehmen, was ihnen nicht gelingt, weil Elisha ist derjenige, der immer mit irgendwelchen Wundern reagieren kann. Und diese Leute, die ihn verfolgen, wundersamerweise nach Schomron führt, wo man sie jetzt gefangen setzen könnte. Und der König von Israel hätte jetzt gute Gelegenheit, diese aramäische Truppe alle umzubringen. Und Elisha sagt ihm aber, nein, das machen wir nicht, weil das gehört sich nicht, das wäre nicht anständig. Wir geben denen was zu essen und zu trinken und die sollen einfach nach Hause gehen. Und dann fängt dieser große Krieg an, den ein gewisser Ben-Hadad, König von Aram, gegen Schomron macht. Und der König von Schomron hat jetzt die Meinung, dass hier eine politische Schwäche gezeigt worden ist. Also der Prophet Elisha ist schuld daran, dass das alles jetzt passiert. Und dementsprechend ist das Klima zwischen Elisha und dem König und der politischen Führung sehr, sehr schlecht, weil die sagen, dieser Elisha hat uns das alles hineintheatert, der redet die ganze Zeit von dem einen Gott und jetzt hat er uns auch noch hineintheatert darin, dass Aram uns so erfolgreich belagert und die Stimmung ist da gar nicht gut. Und wir haben die Situation, dass Schomron belagert ist von Aram Und das sehr hoffnungslos ausschaut. Aber Elisha sagt, das ist noch unmittelbar bevor unsere Haftara einsetzt, am Anfang vom 7. Kapitel, ihr sollt hören, dass das alles gut ausgehen wird. Und auch wegen des Hungers macht euch keine Sorge, denn es wird gleich bald vorbei sein und das Mehl wird so billig sein, wie ihr euch das gar nicht vorstellen könnt. Für einen Schekel könnt ihr 2 Seah Gerste kaufen und so weiter und so fort. Und der Anführer, der Feldherr, oberste Sicherheitsmann des Königs, sagt, das ist nicht realistisch, das geht nicht. Würde Gott ein, ich finde diese Metapher sehr schön, ein Fenster im Himmel machen, könnte die Sache passieren. Also er ist nicht völlig, er findet es nicht für völlig unmöglich, dass Gott irgendwo ein Tor öffnet, um ein Gebet durchzulassen. Offensichtlich sind die Tore des Himmels und die Fenster des Himmels verschlossen und die Gebete der Menschen können nicht durch. Und würde Gott jetzt da ein Fenster öffnen, sodass ein Gebet durchkommt, also diese Option hält er schon für möglich, aber trotzdem, dass die Hungersnot so schnell aufhört, das ist einfach auch nicht realistisch. Also eine Hungersnot ist auch etwas, was nicht an einem Tag zu Ende ist, weil wo sollten das neue Essen, das neue Getreide, die neue Ernte von einem Tag auf den nächsten da sein? Das finde er, das kann nicht gehen. Das ist der Hintergrund und hier setzt der Text von Sahaftara ein. Jetzt haben wir diese 4 Menschen. 4 Menschen, die sind mit Zoraim, die haben Zeraat. Jetzt wissen wir, warum das Haftarah zu unserer Parascha ist, weil es handelt von Menschen, die haben Zeraat. Die sitzen also vor den Toren der Stadt, logisch, in der Stadt dürfen sie nicht sein. Allzu weit werden sie nicht rausgehen können, wenn der Belagerungsring der Aramäer rundherum ist, aber sie sitzen vor den Toren der Stadt. Und die sind natürlich auch von dem Hunger betroffen. Und hier scheint der Hintergrund zu sein, die werden wegen dieser Hungersnot jetzt auch irgendwie nicht versorgt. Das heißt, die sitzen jetzt da draußen vor der Stadt und finden, wir können hier verhungern. In die Stadt hineingehen können sie, ich meine, ich könnte zwar sagen, der ist ja in Lebensgefahr, wenn er nichts zum Essen kriegt. Also dürfte er vielleicht schon in die Stadt hinein. Nur ihre eigene Schlussfolgerung ist, das bringt nichts, weil in der Stadt ist Hungersnot. Dort kriegen wir auch nichts zum Essen. Was machen sie? Sie reißen sich zusammen und gehen in das feindliche Lager hinüber. Das ist schon sehr mutig, weil mit 99,9 periodisch Prozent können sie damit rechnen, dass sie das nicht überleben werden, wenn sie einfach in das Lager der Aramäer hinübergehen. Also, sie machen etwas extrem Gefährliches, aber sie sind in einer Position, wo sie selbst nichts mehr zu verlieren haben. Es kann ihnen nur passieren, dass sie entweder so oder so umkommen. Also ist die letzte Hoffnung, sie gehen hinüber in das Lager der Aramäer und entweder werden sie dort gleich umgebracht, wenn sie dort als Vertreter des Feindes erscheinen, oder vielleicht geht es irgendwie gut aus und sie überleben das. Und wie sie in das aramäische Lager gehen, kommen sie drauf, dass dort keiner ist. Weil, jetzt erzählt uns der Tanach erst jetzt, was geschehen ist. Hashem hat einen großen Lärm gemacht. Irgend auf eine wundersame Art, auf eine übernatürliche Art, ist ein großer Lärm von Kriegswagen hörbar gewesen für die Aramäer. Und die haben gedacht, aufgrund dieses Lärms, die Israeliten haben sich mit stärkeren Mächten verbündet, weil so viele Streitwagen haben die Israeliten nicht, so logisch konnte das Heer von Aram denken. Die haben die Chetiter, die haben die Ägypter als Verbündete geholt und da kommt jetzt ein riesiges Heer auf uns zu und das ganze Lager von Aram ergreift die Flucht und lässt alles so zurück, wie es ist. Die Tiere angebunden, alles im Zelt herumliegend, alle Nahrungsvorräte herumliegend, laufen sie einfach davon. Und jetzt diese Mitzoraim finden das und essen einmal und trinken und kommen dann, nachdem sie das 2-mal gemacht haben, zu der sinnvollen Schlussfolgerung, hey, wir müssen das doch in der Stadt erzählen. Und gehen also hinein in die Stadt. Und erzählen klopfen an vor den Toren der Stadt und erzählen, was ist. Das Lager von Aram ist völlig entleert. Die sind weg. Der König von Shomron nimmt jetzt an, dass Aram einen Trick gemacht hat. Die sind in irgendeinem Hinterhalt im freien Feld und warten, bis wir kommen und wollen uns dann überfallen, dass das ein Wunder von Gott ist, das ist er nicht bereit zu akzeptieren. Aber man soll halt einmal nachschauen gehen. Und die Geschichte endet dann so, dass das ganze Volk der Stadt das Lager von Aram plündert, das leer ist, das hinterlassen ist. Die Leute haben plötzlich haufenweise Beute und haufenweise zum Essen, sodass das Mehl wirklich so billig ist wie momentan das Erdöl. Ach so, nein, wie der Prophet Elisha angekündigt hat, dass es sein wird. Und dieser Sicherheitsmann des Königs, der gesagt hat, nein, nein, das kann es nicht geben. Der steht im Tor der Stadt, wie die Menschen gelaufen kommen, die da ihre Beute gemacht haben, und wird von denen niedergetrampelt und ist dann tot, so wie Elisha ihm vorher gesagt hat, dass er das zwar sehen wird, dass es eintreten wird, aber er wird selbst von diesen Sachen nicht mehr essen können, weil er stirbt bei dieser Gelegenheit. Und dann ist sozusagen jetzt alles gut ausgegangen, dass die Aramäer noch einmal weg sind, weil Gott ein Wunder gemacht hat und alles ist gut. Also das ist die Geschichte, wenn wir sie uns einfach anschauen. Wenn wir ein bisschen genauer schauen, was finden wir da eigentlich vor? Zunächst einmal sind die handelnden Personen, abgesehen vom Propheten Elisha, der in der Haftara selber gar nicht vor, also ganz am Schluss der Haftara kommt davor, Entschuldigung, aber der rundherum vor allem die Hauptperson ist, und der politischen Führung, die sich mit dem Elisha schwer tut. Es ist die Hauptperson in der Haftara, sind das vier Menschen, die Zaraat haben. Es hat fast ein bisschen, beim ersten Lesen fand ich das immer so ein bisschen, witzig in dieser Haftara, dass Leute, denen man es nicht zutraut, dass sie in einer Position sind, wo sie irgendwas bewirken können, auf einmal die sind, die die Rettung kommunizieren. Also diese Leute sind in eine Außenseiterposition geraten, weil sie Zaraat haben, sitzen sie vor den Toren der Stadt, können nichts tun, können nur hoffen, dass das irgendwann einmal vorbeigeht und sind jetzt so ein bisschen sehr am Rande der Gesellschaft gelandet. Und das sind nicht die Menschen, von denen man erwartet in einer Krisensituation, dass gerade die irgendwas jetzt zustande bringen. Und genau die sind es aber, auf die es dann ankommt. Und die sind auch in einer Situation, wo sie in eine so elende Lage gekommen sind, dass das, was sie tun, tun sie deshalb, weil sie gar nichts mehr zu verlieren haben. Also eigentlich machen sie etwas Verrücktes. Sie begeben sich in das feindliche Lager, was höchst gefährlich ist und wo sie eine ganz geringe Überlebenschance haben mit menschlichem Verständnis. Aber was anderes können sie auch nicht mehr machen. Also wären diese Leute nicht so tief unten angekommen, dass es ihnen so dreckig geht, dass sie gar keine Überlebenschance mehr sehen, dann würde das Ganze gar nicht so stattfinden, wie es stattgefunden hat. Das fand ich immer ein bisschen interessant. Dann gibt es noch ein paar Punkte. Wir haben im Tanach einige wenige Geschichten, wo jemand Zaraat hat. Diese Geschichten sind auch wichtig, um zu verstehen, woher Zaraat überhaupt kommt. Wir kennen eine berühmte Gemara im Traktat Arachinis, das ist eine Masechet, die, glaube ich, sonst nicht sehr viel gelernt wird, aber diese eine Stelle kennen viele, wo gesagt wird, warum man Zaraat bekommen kann. Das ist wegen Lashon Hara, wegen Hochmut, wegen Gier und anderen Dingen. Und diese Geschichten im Tanach, die wir haben, wo jemand Zaraat bekommt, das sind Fälle, wo wir sehen solche Beispiele. Also woher weiß der in der Gemara, dass das was mit Lashon Hara oder mit Hochmut oder mit Gier zu tun haben kann? Das weiß man von diesen Geschichten. Und jetzt, was aber interessant ist, ist, dass wir die Zaraat-Geschichten im Tanach im Wesentlichen im Buch der Könige haben, abgesehen von der Tora. In der Tora haben wir die Situation mit Miriam, die mit ihrem Bruder spricht und dann Zaraat bekommt, weil sie über Mosche gesprochen hat. Das ist das Paradebeispiel für Lashon Hara. Aber die anderen Geschichten haben wir alle im Sefer Melachim. Und das ist ein bisschen wenig gut aufgeteilt. Der Tanach hat viele Bücher und die Zerat-Geschichten haben wir alle in Melachim und haben wir zu einem großen Teil beim Propheten Elisha. Wir haben in Melachim die Geschichte von König Uzziahu. Dort ist es eindeutig ein Fall von Hochmut, von Überheblichkeit, dass König Uzziahu dachte, er kann etwas machen, was ihm nicht zustand. Das ist in Melachim allerdings weiter vorne. Und hier haben wir haben eine Geschichte von einem aramäischen Feldherrn, relativ kurz vor unserer Haftarah, der Zaraat hat und sich heilen lässt. Da gibt es dann noch eine Zwischenhandlung, dass der Gehasi, der Assistent des Propheten Elisha, die Zaraat bekommt am Schluss, nachdem der andere geheilt wurde, weil der Gehasi sich dafür Geld geben hat lassen, was er nicht hätte tun sollen, bekommt er die Zaraat. Und hier haben wir eine Geschichte mit diesen vier Männern, die Zaraat haben. Und man kann sich fragen, warum ist das eigentlich alles hier in den Königsbüchern und warum ist das hier im Abschnitt über den Propheten Elisha? Das fällt auf. Was auch auffällt, ist, dass die Zeit des Propheten Elisha in Sefer Melachim ist eine Zeit, in der sehr viele Wunder passieren, höchst übernatürliche Wunder. Und das ist nicht so, dass es immer in der Welt so läuft, im Gegenteil, sondern das ist eine Epoche, in der es besonders viele Wunder gibt, die wir normalerweise gar nicht so erwarten können. Und ich habe mal eine sehr interessante Bemerkung gehört in einem Schiur von Rav Menachem Leibtag über die Königsbücher, der gemeint hat, das ist nicht unbedingt ein Zeichen dafür, dass die Gesellschaft in einem besonders guten Zustand war, dass sie diese vielen Wunder notwendig hatte. Weil eigentlich sollten die Menschen in der Lage sein, auch einen Glauben an Hashem zu haben, ohne dass es ständig Wunder geben muss. Aber damals waren die Leute in einer spirituell sehr, sehr schwachen Situation, wo sie es notwendig gehabt haben, dass erst der Eliyahu und dann der Elisha, dass die dauernd Wunder tun. Sonst hätten sie es gar nicht kapiert. Also eigentlich ist das keine besonders große Auszeichnung für diese Generation, dass die ständig Wunder brauchen. Aber wir sind in einer Zeit, in der immer ein bisschen so etwas Übernatürliches passiert. Und das passt auch zu diesem Thema von Zaraat, weil wir ja gerade gehört haben in Schur zur Parascha, dass Zaraat jetzt nicht etwas ist, was irgendeine normale Krankheit ist, die halt einmal passiert, sondern Zaraat ist etwas Spirituelles gewesen, muss man sagen. Heute haben wir es nicht. Und es auch Kommentare gibt, die sagen, Zaraat haben normale, kleine, durchschnittliche Menschen noch gar nicht bekommen, sondern das waren immer eher besondere Leute, höherstehende Leute, die das bekommen haben, weil gerade von denen hat Gott viel erwartet. Also mit denen war Gott auch strenger. Also diese vier Anashim, es heißt doch Anashim und Anashim in im Tanach ist eher ein Wort für vornehme Menschen. Diese vier Anashim, die waren wer, die Zaraat hatten, die da draußen gesessen sind. Und es gibt einen Midrasch in Gemara in Sota und in Sanhedrin ist es auch, dass diese vier Leute in Wirklichkeit der Gehasi waren und seine drei Söhne, nachdem der Gehasi in der Geschichte vorher mit dem aramäischen Feldherrn Zaraat bekommen hat, weil er Geld genommen hat. Also wir reden hier eher ein bisschen so von der Oberschicht, von der Führungsschicht des jüdischen Volkes. Und worum geht es jetzt eigentlich in dieser Auseinandersetzung? Wir haben den Propheten Elisha und wir haben rundherum eine Handlung, wo Aram gegen das Reich Israel Krieg führt. Und die führen gegenseitig Krieg als erbitterte Feinde. Aber der König von Israel und der König von Aram haben etwas gemeinsam in ihrer Gegnerschaft, in ihrem Gegeneinander Krieg führen, nämlich dass sie in weltlichen, materiellen Denkmustern denken. Der König von Israel ist ja nicht sehr bereit, in der Handlung rundherum sich auf Gottes Hilfe zu stützen. Er ist auch sauer auf den Propheten Elisha, der ist ein bisschen zu gut mit seinen Wundern, der macht ihm seine Politik kaputt. Und der König von Aram ist auch einer, der, wie der Lärm ausbricht, vor dem sie davonlaufen, ist die Schlussfolgerung, Die sind gekommen mit den Ägyptern, mit den Kretitern. Also wie man sich halt rational erklären kann, dass das etwas Übernatürliches ist, dass das etwas von Gott ist, auf die Idee kommt er gar nicht. Also Elisha kämpft ja eigentlich an zwei Fronten, gegen die materielle Weltsicht dieser Leute, gegen eine Weltsicht, wo die Leute sagen, da kann gar nichts kommen vom lieben Gott, der ist irgendwie sehr weit weg. Das sind keine Menschen, die Gott als solches ableugnen, das nicht, aber das sind Menschen, die finden vielleicht Gott ist da ziemlich weit weg. Und das, was wir tun, das ist, sind einfach ganz materielle Machtfragen, wer hat das größere Heer, wer gewinnt den Krieg? Und Gottes Hilfe, damit rechnen wir gar nicht. Und darum ist es auch so, dass in der Geschichte dieser Hauptmann umkommt, der am Anfang sagt, nein, das ist ja gar nicht möglich. Ja? Also, das, wovon diese Haftarah eigentlich handelt, ist, dass mehr als die Menschen bereit waren zu glauben, es möglich ist, dass Gott eingreift. Und dass ein Eingreifen Gottes etwas ist, das man durchaus im Kopf behalten soll. Ich habe gesagt, wir sind ja in einer Epoche, in der außergewöhnlich viele offene Wunder passieren. Also in unserem Leben dürfen wir mit solchen Sachen bitte nicht rechnen. Weil heute passieren nicht so viele offene Wunder offensichtlich. Aber die Lehre an sich, dass man weiß, Hashem kann eingreifen und kann eingreifen und das kann morgen ganz anders ausschauen als heute, auch wenn wir es uns nicht vorstellen können, das ist die Lehre, die uns dieser Text, glaube ich, mitgeben will. Und in dem Sinn passt das auch zum Thema von Zaraat in der Parascha, weil wir gelernt haben, dass Zaraat eben nicht etwas ist, das einfach so passiert, sondern Zaraat auch passiert, weil Gott diesen Menschen etwas sagen wollte, weil Gott eine Botschaft geben wollte, dass bei ihnen etwas nicht in Ordnung war, entweder weil sie schlecht geredet haben oder weil sie zu hochmütig oder zu gierig etc. waren, dass sie davon Zaraat bekommen haben. Und wir haben schon erwähnt, in der Parascha haben wir gelernt, dass man, wenn man Zaraat hatte, musste man nachher ein Korban bringen. Also das war eine sehr spirituelle Sache. Und hier geht es darum, so ganz weltliche materielle Dinge, wie dass die Menschen was zum Essen brauchen, wenn Hungersnot ist, oder wer den Krieg gewinnt, auch in einen Kontext zu setzen, wo man sagt, der, der es wirklich in der Hand hat, es zu steuern, ist schon der liebe Gott. Und wenn der will, dann kann plötzlich am nächsten Tag alles anders sein, auch wenn du dir das vorher gar nicht so vorstellen kannst. Also das ist das, was da ein bisschen zwischen den Zeilen noch herauskommt. Gut, das war ein kleines bisschen über die Haftarah.